Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Herr Kletterbau, ich bringe Sie erstmal in Sitzposition, leichte Sitzposition, dass Sie länger wach bleiben können.
Der Geist hat seinen Ort im Körper.
Ja, wunderbare Vitalwerte heute.
Das Unbewusste auch.
Besser geht es nicht, ne?
Wie genau beides zusammenspielt, ist unklar.
So, Herr Kletterbaum, wir werden wieder, wie die letzten Wochen, ein paar Sachen bei Ihnen testen und ein bisschen trainieren, ja? Sie wissen schon, wie das geht.
Wie kommen wir eigentlich zu unseren Einsichten?
Last night you argued about something and then you get up the next morning and say, oh, this is what I want.
Letzte Nacht streiten Sie mit jemandem, dann wachen Sie morgens auf und wissen auf einmal, ach, eigentlich wollte ich doch das hier sagen.
Where does this idea come from?
Woher kommt diese Idee so plötzlich?
Der dunkle Geist. Vorstoß ins unbewusste Bewusstsein. Von Martin Hubert.
Ich starte nochmal, ja? Das dauert ein paar Sekunden. Okay.
Ein abgedunkelter Raum in einer psychiatrischen Einrichtung der Alexianer in Köln. Alireza Sibai, der therapeutische Leiter der Alexianer, spricht zu einem älteren Mann. Heller Schlafanzug, sein schütteres Haar sorgfältig gekämmt, sein Gesicht blass.
Ich schalte das Gerät an und mal schauen, wie wir überhaupt danach die Signale wahrnehmen.
Herr Kelterbaum reagiert nicht. Nach einem Herzstillstand und einer Sauerstoffminderdurchblutung seines Gehirns wurde er vor 20 Jahren zum Wachkoma-Patienten. Die Ärzte sprechen auch von reaktionsloser Wachheit. Herr Kelterbaum öffnet manchmal seine Augen, scheint also wach zu sein, antwortet aber weder auf Reize noch auf Ansprache. Alireza Sibai versucht trotzdem, Signale aus der Tiefe seines Geistes einzufangen.
Jetzt zieh mal die Haube, einmal Kopf hoch, wunderbar. Jetzt aber die Haube.
Die EEG-Haube gehört zu einem mobilen Gerät, das bisher weltweit nur in wenigen Wachkoma-Kliniken eingesetzt wird. Das Mindbeagle. 16 Elektroden, ein Verstärker, Software, die die Hirnsignale analysiert.
Und ich schau mal, ob Zentralelektrode richtig in der Mitte ist. Ich werde ein bisschen runterfahren, nicht erschrecken, Herr Kelterbaum.
Eigentlich versucht Alireza Sibai mit Hilfe des Mindbeagle nur das zu bestätigen, was Menschen aus dem Umfeld von Wachkoma-Patienten schon lange sagen. Ihr Geist ist nicht tot.
Unser Pflegepersonal oder die Therapeuten, die wissen schon, Herr X oder Frau Y, wie überhaupt reagiert, wann der oder sie wach ist und welche Wachheitsreaktionen vorhanden sind. Die müssen nicht unbedingt wissen, was Bewusstsein bedeutet. Die kennen einfach unsere Patienten.
Pflegende sprechen mit den Wachkoma-Patienten, erzählen, was sie gerade tun. Und oft kommt etwas zurück.
Ich versuche es meistens durch Gesichtsausdruck, Mimik, solche Faktoren rauszufinden. Wenn Sie sehen, wie Sie auf bekannte Stimme oder Angehörigenstimme reagieren, man geht davon aus, dieser Restbewusstsein hat immer noch Funktion, unbewusst.
Wenn Alireza Sibai Herrn Kelterbaum anspricht, scheinen sich dessen Gesichtsmuskeln leicht anzuspannen. In seinen Augen schimmert ein Funken Aufmerksamkeit. Man hat das Gefühl, er lauscht. Ist das nur eine körperliche Reaktion? Oder verweist es tatsächlich auf eine Art unbewussten Geist? Gibt es das überhaupt? Geist ohne Bewusstsein?
Imagine to play tennis.
Stellen Sie sich vor, Tennis zu spielen. Im Jahr 2005 stellte ein Team um den arrivierten Wachkoma-Forscher Stephen Lawrence von der Universität Liège einen Patienten vor genau diese Aufgabe. Gleichzeitig beobachtete er die Hirnaktivität im funktionellen Magnetresonanztomogramm. Die motorischen Areale waren ähnlich aktiv wie bei Gesunden, die sich bewusst vorstellten, Tennis zu spielen. Es ging den Forschern damals darum, ein Restbewusstsein einzufangen, um eine Prognose abzuleiten. Wird der Patient wieder in ein bewusstes Leben zurückkehren können?
Es stellte sich heraus, dass er nicht unbewusst war. Wir konnten das dann weiter voranbringen und mit ihm kommunizieren.
Seitdem fand man mit Hilfe dieser Methode noch andere Wachkoma-Patienten mit vergleichbaren Hirnaktivitäten, die später ins bewusste Leben zurückkehrten. Aber es sind nur wenige Patienten und Patientinnen. Und nicht alle erholten sich gleich gut. Außerdem gibt es bei der Diagnose des Restbewusstseins eine schwerwiegende Einschränkung.
Nobody truly understands the neural code of consciousness.
Niemand hat bis heute die neuronalen Grundlagen wirklich verstanden. Die existierenden Theorien sind nicht in der Lage, genau zu sagen, welche Hirnareale für das Bewusstsein zuständig sind.
Wir müssen daher einfach akzeptieren, dass es in vielen Fällen keine Sicherheit gibt. Je höher wir von komatösen zu nicht reagierenden zu minimalbewussten Patienten steigen, desto stärker wird die Unsicherheit.
Wenn aber gar nicht so klar ist, wo Bewusstsein beginnt, ergibt es dann überhaupt Sinn, Bewusstsein und Unbewusstes voneinander zu trennen? Mancher Wachkoma-Patient lebt 20 oder mehr Jahre in seiner Welt, reagiert nicht sichtbar auf Reize, kommuniziert nicht aktiv und kann nicht Ich zu sich sagen. Möglicherweise aber verarbeitet er Reize innerlich und verfügt somit über eine Art Basisgeist, der dem bewussten Geist zugrunde liegt. Die Philosophen Georg Christoph Lichtenberg und Friedrich Nietzsche hatten die Idee eines solchen Geistes bereits im 18. und 19. Jahrhundert ins Spiel gebracht. Nicht ich denke, sondern es denkt. Eindeutige Belege gab es dafür lange nicht. Und auch die neuen Indizien sind nicht unumstritten.
Herr Kelterbaum, Sie kriegen wieder Kopfhörer, achten Sie darauf, Sie werden zwei unterschiedliche Töne hören. Entweder so oder solche Töne.
Alireza Sibai beginnt bei den Alexianern in Köln-Porz mit seinem ersten Test. Die Elektroden des Mindbeagle suchen im Gehirn von Herrn Kelterbaum als Reaktion auf die einzelnen Töne nach der sogenannten P300-Welle. Sie zeigt ganz elementar an, ob ein Reiz registriert und verarbeitet wird.
Es geht jetzt los. Bleiben Sie wach. Ja, jetzt geht es los. Achten Sie darauf. Jedes Mal, wenn Sie scharfe, hohe Töne hören, bitte mitzählen. Jetzt. Und in ein paar Minuten werden wir sehen, wie signifikant überhaupt das war.
My past reliance on a sharp consciousness-unconscious distinction was motivated.
Ich habe früher geglaubt, dass man Bewusstes und Unbewusstes scharf voneinander unterscheiden muss. Das hatte mit einem Wunsch nach Vereinfachung zu tun, denn es ist ja viel einfacher, Kategorien scharf voneinander zu trennen, als davon auszugehen, dass sie überlappen.
Der italienische Philosoph Michele Farisco lehrt an der schwedischen Universität Uppsala, ist aber auch am europäischen Human Brain Project beteiligt. Einen entscheidenden Schritt voran brachte ihn ein Forschungsaufenthalt in Liège.
Which allows me to meet patients with disorders of consciousness and start exploring their mysterious and intriguing world.
Das hat es mir ermöglicht, Patienten mit beeinträchtigtem Bewusstsein zu treffen und ihre mysteriöse und faszinierende Welt zu erforschen.
Inzwischen hat Farisco einen umfassenden Begriff von Bewusstsein entwickelt und dazu mit Stephen Lawrys einen programmatischen Aufsatz veröffentlicht.
Es ist zweckmäßig, Bewusstsein als eine fundamentale Eigenschaft des lebendigen Gehirns zu definieren. Es ist an dessen intrinsische Tendenz gebunden, permanent die Welt zu beobachten, zu bewerten und Modelle von ihr aufzustellen.
Tatsächlich ist das Gehirn immer aktiv. Es registriert, wie warm eine Hand ist, die die Haut berührt, oder ob eine Stimme vertraut ist, auch wenn wir davon wenig merken.
Diese spontane oder intrinsische Hirnaktivität bildet für mich die grundlegende Ebene des Bewusstseins. Bewusstsein interpretiere ich dann als umfassende Eigenschaft des Gehirns, die in zwei Modalitäten auftreten kann. Wir sind uns etwas gewahr oder nicht. Beides existiert auf einem Kontinuum.
Es gibt für Varisco einen bewussten Geist im traditionellen Sinn. Er löst Aufgaben gezielt und kann seine Ergebnisse berichten. Parallel dazu existiert ein unbewusster Geist, der immer arbeitet, aber normalerweise im Verborgenen bleibt. Ein Beispiel dafür, dass sich Bewusstes und Unbewusstes überlappen können, ist für Varisco das Träumen.
We can often recollect what we dreamed, even though we are not always aware of being dreaming.
Oft erinnern wir uns an Träume, obwohl wir gar nicht merken, dass wir träumen.
Da wir unbewusst träumen, uns jedoch bewusst an Träume erinnern können, müssten beide Modalitäten des Geistes miteinander verbunden sein. Demnach umfasse der Geist nicht nur Bewusstsein und Restbewusstsein, sondern auch das Unbewusste.
We have no idea where our thoughts come from, and our argument there is that they all come from the unconscious.
Wir haben ja keine Ahnung, woher unsere Gedanken kommen.
Auch der Psychologe Ran Hassin von der Hebräischen Universität in Jerusalem glaubt, dass Geist nicht auf Bewusstsein zu reduzieren ist. Unsere wie aus dem Nichts hervorschießenden Gedanken könnten nur aus dem Unbewussten kommen, sagt er. Bevor ich denke, denkt es. Unser Bewusstsein habe nur geringe Kapazitäten. Es sei auf ein unterirdisches Fundament angewiesen. Hassin liebt Pointen und nennt als Beispiel eine Frage, die im Leben eines Menschen weitreichende Konsequenzen hat. Möchtest du mich heiraten?
What happened between the end of the question and your reaction?
Für eine umfassende Analyse formt sich die spontane Antwort im Kopf des Gegenübers ziemlich schnell.
One, I like the person. B, he's a little irritating, but currently, you know, we're having great sex. No.
Was passiert zwischen dem Ende dieser Frage und ihrer Reaktion? Eine mögliche Antwort wäre etwa, ich mag den Kerl. Möglichkeit 2, er ist ein bisschen nervig, aber unser Sex ist großartig. Solche Gedanken kommen einem in den Sinn. Gefühle kommen in den Sinn. Sie sind die Summe von Prozessen, die unbewusst ablaufen. Manchmal sind es gute, manchmal schlechte Zusammenfassungen. Bewusste Erfahrungen sind also wichtig, aber die ersten Intuitionen entstehen definitiv unbewusst.
Wenn Bewusstes aber aus unbewussten Aktivitäten entsteht, dann darf es, für Hassin, nicht nur keine scharfe Grenze zwischen beiden geben. Das Unbewusste muss in gewisser Weise auch ähnliche Fähigkeiten besitzen wie der bewusste Geist. Als Konsequenz ruft der Psychologe für die Forschung, frei nach Obama, das Yes-It-Can-Prinzip aus.
Ich behaupte, immer dann, wenn wir eine kognitive Fähigkeit haben, die wichtig für den Organismus ist, gibt es einen Weg zu zeigen, dass sie auch unbewusst ausgeübt werden kann. Das heißt nicht, dass das in der gleichen Weise und in der gleichen Leistungsfähigkeit wie im Bewusstsein geschieht. Es heißt einfach nur, dass diese Fähigkeit unbewusst ausführbar ist.
Ran Hassin möchte das mit Experimenten untermauern. In einem will er zeigen, dass wir Zukünftiges unbewusst vorhersagen können. Versuchspersonen sitzen vor einem Monitor, auf dem sich ein Punkt in eine bestimmte Richtung bewegt. Eine Methode namens Continuous Flash Suppression, abgekürzt CFS, projiziert wechselnde bunte Bilder so schnell auf ein Auge, dass es sie nicht verarbeiten kann. Das überfordert den Sehapparat insgesamt, sodass der Punkt auch für das andere Auge unsichtbar bleibt. Er lässt sich nur unbewusst wahrnehmen.
The dot moved and then it stops and it disappears.
Der Punkt hat sich also bewegt. Dann hat die Bewegung gestoppt und der Punkt ist abgetaucht.
And then it appeared.
Kurze Zeit später erscheint er dann wieder sichtbar auf dem Monitor. Manchmal in direkter Fortsetzung der unsichtbaren Bewegung, manchmal woanders.
Hassin hat unter anderem die Augenbewegungen der Versuchspersonen analysiert und festgestellt, dass die Versuchspersonen den korrekten Zielort des Punktes vorhersehen konnten. So, als ob sie den maskierten Punkt wahrgenommen und seine Bewegung unbewusst berechnet hätten. Hassins Schlussfolgerung?
In terms of the movement, it's definitely the case. People can predict the future without knowing that they do so.
In Bezug auf Bewegungen zeigt das definitiv, dass Menschen die Zukunft vorhersagen können, ohne dass sie wissen, dass sie es tun.
Das passt zur Theorie von Michele Farisco. Der unbewusste Geist des Gehirns scheint permanent dabei zu sein, die Umwelt einzuschätzen und Modelle von ihr zu berechnen. Ein anderes, viel diskutiertes Experiment soll belegen, dass wir sogar Rechenaufgaben unbewusst lösen können.
People saw, let's say, a simple equation like 3 plus 4 equals 7.
Die Versuchspersonen sahen einfache Gleichungen, sowas wie 3 plus 4 ist gleich 7.
Die Aufgabe 3 plus 4 ist wieder mit der CFS-Methode maskiert, nur das Ergebnis sichtbar. Manchmal ist es korrekt, ist gleich 7, manchmal falsch, zum Beispiel ist gleich 9. Die Versuchspersonen sollten das Ergebnis jeweils laut vorlesen, denn psychologische Tests zeigen, dass man ein Ergebnis schneller vorliest, wenn es zu dem passt, was man schon weiß.
And this is indeed what we find.
Und genau das haben wir hier gefunden. Die Versuchspersonen waren bei den korrekten Ergebnissen etwas schneller als bei den nicht korrekten. Wir lernen daraus, dass wir Mathematik betreiben können, obwohl wir die Zahlen gar nicht sehen. Wir können sowas tatsächlich.
Das Unbewusste scheint ziemlich clever zu sein. Was an sich keine Überraschung sei.
Wir sagen eigentlich gar nichts Neues über das Unbewusste. Neu ist nur, dass wir das jetzt mit Experimenten belegen können. Aber von der Sache her ist es nicht neu.
Trotzdem halten sich in der Hirnforschung bis heute die alten Dogmen. Eines besagt, dass der Hippocampus, eine seepferdchenförmige Hirnstruktur, nur bewusste Erlebnisse speichern und verarbeiten könne, aber keine unbewussten. Die Berner Psychologin Katharina Henke dagegen hat eine andere Theorie. Der Hippocampus sei eine universale Assoziationsmaschine, die auch unbewusst arbeiten könne.
Der Hippocampus kann Assoziationen in jedem sensorischen Bereich mit jeglicher Kognition und jedem Gefühl rasch assoziieren. Also quasi alle Eindrücke, die auf mich eindringen, die kommen auch beim Hippocampus an, so dass er auch alles mit allem assoziieren kann.
Henke hat das mehrfach experimentell untersucht. Versuchspersonen sehen auf einem Bildschirm Gesichter, unter die jemand Berufsbezeichnungen geschrieben hat. Förster, Lehrer zum Beispiel. Oder Redakteurin. Jedes Bild erscheint nur 17 Millisekunden lang. Unmittelbar vorher und nachher sehen die Versuchspersonen schwarz-weiße Pixelbilder. Das sorgt dafür, dass die Gesichter nicht bewusst wahrgenommen werden können. 10 Minuten später sollen die Versuchspersonen dann Fragen beantworten. Haben sie die Verbindung zwischen Gesicht und Beruf unbewusst gelernt?
Hatten Sie, welchen Beruf diese Person haben könnte, die Sie sehen? Und man hat die Person gesehen, deren Gesicht zumindest gesehen, und musste spontan aus dem Bauchgefühl raten, was für einen Beruf diese Person hat. Und man war überzufällig korrekt, wenn man den Beruf vorher unterschwellig gelesen und zum Gesicht assoziiert hat. Das zeigt, dass man also unbewusst semantische Assoziationen abspeichern und später erinnern kann.
Das Ergebnis lag knapp 10% über der Zufallsmarke, ließ sich aber verlässlich wiederholen. Etwa 25 Studien hat Katharina Henke inzwischen durchgeführt, die nahelegen, dass unbewusstes Erinnern und Lernen auch bei anspruchsvolleren Aufgaben möglich ist. Ist die Bedeutung des Unbewussten damit ausreichend bewiesen?
Sie sind wieder wach, das ist gut. Machen wir weiter mit unserer Testung.
In Köln-Porz hat der Wachkoma-Patient Herr Kelterbaum zu 90% richtig erkannt, dass ihm hohe Töne zugespielt wurden. Jetzt befestigt Alireza Sibai an seinen Handgelenken Elektroden, die Vibrationen auslösen können.
Jetzt Ihre Aufgabe. Jedes Mal, wenn Ihr rechte Hand vibriert, hier ist die rechte Seite. Wenn das vibriert, bitte im Kopf mitzählen, ja? Ich werde auch ein paar Mal mitmachen. Okay, wir starten jetzt. Wenn Ihre rechte Hand vibriert, bitte mitzählen. Und das geht jetzt los. Jetzt. Jetzt. Weiter so.
Zeigt die P300-Welle in Herrn Kelterbaums Gehirn, dass er zielgerichtet Vibrationen auf seiner rechten Hand registrieren kann? Einige Minuten später spuckt Mindbeagle das Ergebnis aus. Eine Enttäuschung.
Gut, wir sind durch, Herr Kelterbaum. Ja, da sieht man auch schon, die Genauigkeit war nur 10% und das ist zu wenig.
Nicht nur bei den Tests von Alireza Sibai klappt nicht alles, sondern auch bei den psychologischen Laborstudien zum Unbewussten. Es gibt durchaus Kritik, doch es ist unklar, ob sie an die Substanz geht oder nur Feinheiten betrifft. Guido Hesselmann von der Psychologischen Hochschule in Berlin hat in einem Aufsatz Ran Hassins Yes-It-Can-Prinzip ein zurückhaltenderes Definitely-Maybe entgegengesetzt.
Wir wollten mit diesem Definitely-Maybe-Artikel einfach nur einen Gegenpol setzen und so ein bisschen auf die Probleme mit diesem Ansatz hinweisen.
Probleme, die Hesselmann zum Beispiel auch bei Ran Hassins Studie zum unbewussten Rechnen sieht. Zum einen fand Hassin unbewusste Effekte nur bei der Subtraktion, nicht aber bei der Addition. Die Studie, bei der die Versuchspersonen mit unsichtbaren Zahlen rechnen sollten, sieht Guido Hesselmann zudem auch methodisch problematisch.
Also es wurden etwa 70 Versuchspersonen gemessen und etwas mehr als die Hälfte hat tatsächlich die unsichtbaren Reize gesehen. Das heißt, insgesamt betrachtet waren die Reize einigermaßen sichtbar, schwach sichtbar, aber sie waren sichtbar, wenn man jetzt die ganze Stichprobe betrachtet, die gemessen wurde. Und es ist leider ein verbreitetes, aber falsches Verfahren, dann einfach diese Leute herauszulassen aus der statistischen Auswertung und sich nur auf die zu konzentrieren, die den Reiz nicht gesehen haben. Das ist ein Fehler und kann dazu führen, dass man einen Effekt findet, den es eigentlich in der Gesamtstichprobe in der Form nicht gibt.
Hesselmann moniert auch, dass nicht definiert worden sei, ab wann ein Reiz tatsächlich als unsichtbar zu gelten hat. Das mache Studienergebnisse schwer vergleichbar. Außerdem hätten die Arbeitsgruppen verschiedene Methoden angewendet, um die Reize zu maskieren. Und je nach Methode und Fragestellung sei das Ergebnis dann unterschiedlich ausgefallen. Mal scheinen Unbewusstes und Bewusstes stark voneinander getrennt zu sein, mal eng gekoppelt. Hesselmanns letzter Kritikpunkt an den Laborergebnissen?
Dass die wirklich zeitlich sehr begrenzt sind und relativ klein. Das heißt nicht, dass sie uninteressant sind. Die sind unheimlich wichtig, um das Gehirn zu verstehen, wie es funktioniert. Aber die sind kein Hinweis darauf, dass wir ein unheimlich reiches Unbewusste haben, was ständig uns beeinflusst.
Gerade in der Psychologie sind ja Effekte generell meistens eher kleiner. Und wenn man jetzt einfach nur davon spricht, es gibt einen Effekt, dann weckt man, glaube ich, sehr oft falsche Vorstellungen.
Markus Rothkirch von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Berliner Charité sieht die Dinge ähnlich wie Guido Hesselmann. Er findet die Forschungen zum Unbewussten äußerst spannend und arbeitet selbst auf dem Gebiet. Er warnt aber auch vor Übertreibung und vor schneller Verallgemeinerung.
Dass man dann vielleicht sehr oft denkt, das ist jetzt ein Effekt, der in allen Personen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auftritt. Und gerade wenn es jetzt um unbewusste Prozesse geht, sind sie sehr oft nochmal kleiner. Und dann stellt sich immer die Frage, okay, aber inwiefern ist der jetzt überhaupt noch praktisch bedeutsam, praktisch relevant?
Die Studien zeigen, Versuchspersonen antworten ganz unterschiedlich auf unbewusste Reize. Der eine verarbeitet sie mit hoher, der andere mit geringer Wahrscheinlichkeit. Sie können sogar auf unterschiedliche Aspekte dieser Reize reagieren, ergänzt Guido Hesselmann.
Das würde ich sagen, ist eine recht neue Erkenntnis, dass wir, wenn wir einen Reiz auf dem Bildschirm präsentieren, dass tatsächlich der gewissermaßen fragmentiert, also dass sie die Form nicht wahrnehmen, aber die Farbe zum Beispiel noch wahrnehmen. Und das eröffnet natürlich nochmal einen ganz neuen Blick auf dieses ganze Feld, dass offensichtlich auch Reize zerlegt werden gewissermaßen und sie bestimmte Eigenschaften noch wahrnehmen, die anderen nicht.
Das vorausgesetzt, glaubt aber auch Markus Rothkirch, dass man den Geist nicht in zwei getrennte Teile aufspalten sollte.
Also ich würde sagen, dass das letztendlich wahrscheinlich die Mehrheit so sieht, dass es jetzt nicht einen scharfen Übergang gibt von unbewusst zu bewusst, sondern dass tatsächlich dann entsprechend auch einen Übergang, eine Transitionsphase gibt irgendwie zwischen diesen beiden Zuständen.
Das Unbewusste bleibt widerspenstig. Aber Hartnäckigkeit bei der Kontaktaufnahme könnte sich lohnen. Denn auch wenn das Bewusstsein gestört oder ausgeschaltet ist, funktionieren vielleicht unbewusste Anteile des Geistes. Michele Farisco, der Philosoph von der Universität Uppsala jedenfalls, wendet sich entschieden dagegen, bei der Forschung an Wachkoma-Patienten wie bisher hauptsächlich nach Anzeichen von Bewusstsein zu suchen.
Die Suche nach Anzeichen für ein normales Bewusstsein reicht nicht aus, um den Patienten eine ausreichende klinische Versorgung zu gewährleisten. Denn es passiert eine Menge auf der Ebene des Unbewussten. Wenn wir bestimmten Bewusstseinsfähigkeiten ethische Relevanz zuschreiben und diese Fähigkeiten auch im unbewussten Gehirn registrieren, dann sollten wir auch diesem ethische Relevanz zuschreiben.
Vielleicht sorgt der regelmäßige Kontakt mit dem unbewussten Geist von Wachkoma-Patienten dafür, dass sie sich körperlich entspannen und besser fühlen. Auch wenn sie nicht das vollständige Bewusstsein wiedererlangen. Und das muss nicht auf Wachkoma-Patienten begrenzt bleiben. Katharina Henke von der Universität Bern glaubt, dass Ähnliches auch für den Umgang mit Dementen gilt. Sie hat untersucht, wie stark diese generell von Amnesien, also von totalem Gedächtnisverlust, betroffen sind.
Wir haben gefunden, dass die Personen, die keine sehr, sehr schwere Amnesie haben, unbewusst episodisch noch lernen konnten und auch erinnern konnten. Deswegen darf man Demente und Amnestiker nicht unterschätzen. Man sollte sie nicht behandeln wie Menschen, von denen man ausgeht, die eh nichts mehr abspeichern können, sondern sie so behandeln wie ganz normale Menschen. Und auch davon ausgehen, dass, wie man sie behandelt, absolut erinnerbar ist von diesen Amnestikern und von diesen Dementen.
Erstmal starten wir mit auditiven Fragen. Herr Kelterbaum, heißen Sie mit Vorname Heinz?
Bei den Alexianern in Köln geht es Alireza Sebai auch um die wichtigste Frage. Wird man über technische Geräte irgendwann mit dem unbewussten Geist von Wachkoma-Patienten kommunizieren können?
Heißen Sie mit Vorname Heinz? Wenn Sie ja antworten wollen, machen Sie eine Bewegung mit Ihrer linken Hand. Machen Sie eine Faust mit Ihrer linken Hand, wenn Sie ja antworten wollen. Wenn Sie nein antworten wollen, dann eine Bewegung mit Ihrer rechten Hand. Machen Sie eine Faust mit Ihrer rechten Hand. Stelle ich nochmal die Frage. Heißen Sie mit Vorname Heinz?
An diesem Tag geht die Kommunikation mit Herrn Kelterbaum über ein erstes Probieren nicht hinaus. Doch Alireza Sebai ist zuversichtlich.
Natürlich, wir sind in ganz Anfangsphase, aber zumindest kann man ganz gut vorstellen, vielleicht irgendwann Geräte, die überhaupt Kommunikation zwischen Menschen in diesem Zustand mit Außenwelt ermöglichen, das ist machbar. Ich bin davon überzeugt, von unseren 24 Klienten, die hier sind, mehr als die Hälfte können von dieser Möglichkeit auf jeden Fall profitieren.
Guter Kelterbaum, ich lasse Sie wieder in Ruhe, ja?
Der dunkle Geist. Vorstoß ins unbewusste Bewusstsein. Von Martin Hubert.
Danke, dass Sie wieder mitgemacht haben, Herr Kelterbaum. Wir sehen uns bald wieder. Schönen Tag noch. Tschüss.
Es sprachen Nicole Kersten und Tom Jacobs. Ton Christian Stäter. Regie Claudia Kadanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.